Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und manchmal auch richtig tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute mit mir im Gespräch Dr. Karella Easwaran, Fachärztin für Kinder und Jugendliche, Autorin und Praxisinhaberin in Köln. Sie weiß genau, wie das System Gehirn funktioniert, wo und warum Stress entsteht und wie man sich ihm gegenüberstellt. Karella hat ein wunderbares Buch geschrieben, was auch den Titel dieser Folge hat, nämlich Glück entsteht im Kopf. Denn sie weiß exactly, wie man Leuten wie mir, die in Bio eine 5 hatten, erklärt, wie das Oberstübchen arbeitet. Sie informiert uns auf Instagram als Keynote-Speakerin und vor allem in ihrer Praxis. Wir haben außerdem über ihre Herkunft und ihren Weg aus Äthiopien über Ungarn bis nach Deutschland gesprochen, der sie zu der Person gemacht hat, die sie jetzt ist. Herzlich willkommen, Dr. Karella Easwaran. Werbung. Ist dein Kind vielleicht in den Jahren zwischen 2021 und 2024 geboren worden? Dann könnte es sein, dass es nicht ausreichend vor Meningokokken geschützt ist. Seit Anfang 2024 wird die Impfung gegen Meningokokken B von der STIKO für alle Babys ab 2 Monaten und als Nachholimpfung bis zum 5. Geburtstag empfohlen. Meningokokken sind Bakterien, die besonders für Kinder gefährlich werden können, denn sie können eine Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen und damit schnell lebensbedrohlich werden. Deshalb empfiehlt die STIKO Impfungen gegen Meningokokken. Übrigens, seit August 2025 können die Kosten für die Impfung gegen Meningokokken B nun auch deutschlandweit unkompliziert über die Krankenkassenkarte abgerechnet werden. Für noch mehr Informationen lass dich von deinem Kinderarzt oder deiner Kinderärztin beraten und schau auf der Webseite www.meningitis-bewegt.de vorbei. Werbung Ende.
So schön, dass du da bist, Karella. Ich freue mich so sehr, so sehr. Richtig, richtig cool. Hi, herzlich willkommen im Podcast, ehrlich gesagt.
Hallo, liebe Nora. Hallo. Ich freue mich.
Schön, ich freue mich auch. Also, pass auf, ich kenne ja, ich weiß, du bist Autorin.
Gucke ich
ja,
richtig?
Du guckst richtig, du guckst dann nochmal. und da, über das Buch reden wir nachher auch noch. Aber ich würde gerne etwas über dich erfahren, weil ich deinen Lebensweg so spannend finde. Also, du bist ja geboren in Äthiopien, dann hast du dein Medizinstudium in Ungarn gemacht und dann hast du eine Facharztausbildung in Köln gemacht und hast heute deine eigene Praxis in Köln. Hä? Ja. Was war das denn für ein Weg? How did that happen?
Well, das Leben ist ja immer anders, als wenn man sich das vorstellt. Für manche Menschen. Wir hatten einen Krieg und ich musste weg. So wie viele Länder jetzt auf der Welt. Und ich hatte keine Möglichkeit, nach Amerika zu fliegen, wo was ursprünglich gedacht wurde, in London. Meine Eltern hatten da kein Geld mehr. Es gab einen Krieg, es gab Stipendien für Schüler, Medizin zu studieren und ich habe mich beworben, eins bekommen.
Und wie alt warst du da?
Meine Eltern waren, ich war 16. Ach, krass. Weil wir haben die Schule, ich war in einer Privatschule und ich bin tatsächlich, ich kann selber manchmal nicht glauben, mit 16 dann nach Ungarn ausgewandert und ich hatte ein Jahr Sprachunterricht und dann mit 17 habe ich Medizin zu studieren auf Ungarisch. Insofern Jonapot Kivanok, Nagyonyol Beszélek Magyarul. Das habe ich gerade gesagt. Guten Tag, ich spreche sehr gut Ungarisch. Ich habe es natürlich vieles vergessen, aber ich konnte fließend Ungarisch sprechen.
Also du bist ohne deine Eltern
dann,
gegangen, geflüchtet nach Ungarn?
Ja, okay. Ja, ganz alleine und ganz, ich muss das machen. Weißt du, du hattest auch damals gar nicht diese Connection. Es gab kein Instagram, es gab kein FaceTime. Es war wirklich eine andere Generation, andere Zeiten. Ich hatte ein Telefon, aber so einen normalen Straßentelefon mit Geld, was du reinwerfen konntest. Ja. Aber es gab diese iPhones und alles gar nicht. Und so hat sich alles entwickelt. Und macht das jemandem stark? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass wenn jemand von sich aus stark ist und nicht anfällig und zielstrebig, wie ich das damals war, schafft man das. Aber ich hatte auch Studentinnen und Kommilitonen, die das nicht geschafft haben. Wir hatten eine, die hatte mehr Hysterie und Panik gehabt. Die andere hatte mehr Sehnsucht gehabt. Viele haben es auch abgebrochen. Und wir sind zurückgekehrt. Und
bist du mit einer Gruppe von Jugendlichen quasi aus Äthiopien zusammen? Oder bist Ach so, okay. Hast du noch Kontakt zu manchen von denen?
Nee, gar nicht, weil die haben dann, ich habe alleine Medizinstück, da war noch einer, aber der ist dann auch nach Amerika ausgewandert nach dem zweiten Jahr. Ich war ganz alleine am Ende.
Okay, krass. Und dann warst du in Ungarn. Und dann hast du sofort mit, ich meine, 16 ist ja auch noch pupjung, finde ich.
Ja, das ist jung und aber du hast ja gar keine andere
Ja.
Möglichkeit mehr. Guck mal, es gibt auch Menschen, die auch ohne Eltern als Siebenjährige oder
Klar.
Achtjährige irgendwie geschickt werden irgendwohin, damit die nicht sterben. Also ich habe glücklicherweise bin ich kein habe ich dieses Asylverfahren haben müssen. Ich hatte ja ein organisiertes Studentenleben. Ich bin da hingekommen, war in ein Studentenwohnheim mit anderen Studenten und die kamen aus aller Welt. Da waren 150 Studenten aus Amerika, Südamerika, aus Afrika, Asien. Es waren alles gemischte Studenten dort. Und es war schon irgendwo auch spannend. Und du merkst einfach nur 3, 4 Monate später, das haut dich dann,
Kriegst du doch dann die
dass du
Schelle?
dann nicht zurück
Ja,
kannst.
klar.
Und wenn, ja, genau. Das war so plötzlich überkommt dich das. Und dann, das war dann ganz tragisch. Ich habe dann geheult 3 Tage. Und dann,
Ja.
meine Mutter hat mir dann geschrieben, also Brief haben wir alle so einmal im Monat bekommen. Die hat gesagt, wenn du jetzt zurückkommen willst, jede Zeit. Und die hat mir das offen
Ja.
gelassen. Und das war ganz wichtig. Niemand hat mich unter Druck
Ja.
gesetzt.
Wow, Wahnsinn. Ich mir gerade vorstelle, ich habe ja auch zwei Töchter und die sind mit
Aber
16 dann ins
Äthiopien war
Land.
ein Kriegsland.
Ja. Es gab, du hattest
Ja,
keine
wir hatten
Chance.
Krieg und
Ja.
es war. Ich hatte die Wahl, die zurück in diesen schrecklichen Krieg. Und da sind wirklich jeden Tag Menschen gestorben und Menschen ins Gefängnis. Und es war keine Perspektive. Und ich habe es alles gehasst. Es war auch nicht so ganz safe. Das war alles sehr gefährlich auch. Und ich habe gesagt, nee, nee, bleib lieber hier und mach mein Studium zu Ende. Das war ganz peaceful, ganz ruhig.
Ja. Und waren
Ja.
deine Eltern, konnten, aber die hätten nicht mitkommen können, weil die hätten dann Asylverfahren durchgehen müssen, ne? Weil sie ja kein Stipendium gehabt hätten. Richtig?
Es gab, meine Mutter hat 5 andere Kinder, mein Vater musste arbeiten, also
Ja.
die konnten nicht.
Ja.
Ja, das ging gar nicht. Und wir hatten auch kein Geld, man konnte auch gar nicht mal ein Ticket kaufen
Und
damals.
bist du als
Also
einzige von
es
deinen
gibt.
Geschwistern dann rausgegangen?
Ja, mein Bruder ist dann nach Kuba, da hat Wirtschaft, was hat er, Ingenieurwesen in Kuba studiert, ich bin dann. Und dann hat dann alles in sich verändert. Meine Geschwister waren jünger als ich. Und als sie fertig wurden, gab es, glaube ich, diese Stipendiumnummer nicht mit der Schule. Die haben dann dort studiert in Addis. Aber am Ende des Tages sind alle ausgewandert. Also sie leben in Amerika und in London. Und wir sind 6 Kinder, keiner lebt in Äthiopien. Es war einfach
Ja.
gefährlich. Krieg.
Ja, natürlich.
Und dann mit Krieg, weißt du, als Frau bist du total gefährdet. Und ich weiß gar nicht, man kann sich das gar nicht vorstellen. An dieser Stelle möchte ich jedem sagen, die Menschen, die über Deutschland sich beschweren, wir leben in ein tolles Land und wir haben die Möglichkeit, noch in Frieden alles zu gestalten, was wir
Ja,
gestalten
man hat das
wollen.
einfach, man nimmt es
Und
nicht
das müsste
wahr.
man vielleicht wahr,
Ja,
ja?
ja, ja. Man ist
Ja,
wirklich nicht
das
dankbar.
ist, ich
Also.
liebe das hier. Das ist,
Man denkt das ja seinen Kindern gegenüber oft, ne? Wenn man reißt sich ja für die Kinder immer so ein bisschen den Arsch auf eigentlich. Und dann sind die, manchmal haben die ja so
ja.
undankbare Tage, ne? Wo du so denkst, ey, wenn die dann so ganz viel jammern,
Gut,
ne? Ist ja
ja.
auch okay. Aber dann denke ich manchmal so, boah, Mann, ich würde am liebsten sagen, ihr wisst gar nicht, was ihr alles habt. Aber ich, weißt du, aber ich müsste das, glaube ich, mir selber auch öfter mal sagen, ey, du weißt gar nicht, was du hier alles hast, was für Privilegien du hast. Eigentlich
Ja.
müsste man jeden Tag gerade hier
Ja.
aufstehen und sagen, ey, wir haben keinen Krieg, wir haben ein Gesundheitssystem, was funktioniert. Ich kann, wenn ich krank bin, zu Ärztinnen und Ärzten gehen. Und auch wenn es länger dauert, ja, das ist alles gerade nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall trotzdem da, ne? Das System funktioniert auf eine Art.
Also diese Dankbarkeit hat mit viele Ebenen, auf viele Ebenen bei mir, weshalb ich glücklich lebe. Einmal ist die Dankbarkeit natürlich, dass wir nicht in diese gefährliche Kriegssituation leben. Einmal. Aber auf der anderen Seite ist es auch dein Privatleben. Hast du ein funktionierendes Privatleben? Du kannst ja auf alle Ebenen leiden. Hast du eine Familie, was funktioniert? Bist du glücklich? Hast du beruflichen Glück? Und dann kommt noch die Gesundheit. Bist du gesund? Ich habe gerade eine Freundin, die hat eine ganz schlimme Diagnose. Und ich denke, mein Gott, was haben wir für ein Glück, dass wir auch gesund leben können und dass unsere Kinder gesund sind. Insofern, man kann vieles aufzählen, worauf man jetzt zufrieden, dankbar und glücklich sein kann. Und das vergessen viele Menschen,
Ja, das stimmt.
weil die Sehnsucht nach was anderem immer so groß ist. Und ich denke, das erleichtert auch das Leben mit den Kindern, wenn wir einfach dankbar sind, dass wir sie haben und dann uns darauf einigen, dass wir das Beste tun, was wir
Ja, das ist
können.
wahrscheinlich auch so ein bisschen verbunden mit diesem Perfektionismus und diesem Optimierungswahn, den wir irgendwie alle haben. Und dann ist the grass is always greener on the other side, ne? Dann ist es immer so, ja, man
Ja.
vergleicht sich leider zu viel, ne? Eigentlich sollte man sich mehr auf sein Leben konzentrieren und darauf, was alles funktioniert, ne? Naja, okay, also du warst dann in Ungarn, dann hast du also Medizin auf Ungarisch studiert. Ja, also auch alle
Ja,
Fachbegriffe.
genau.
Und dann bist du nach
Alle
Oh Gott,
Fachbegriffe.
ey. Und dann bist du nach
Und da
Köln.
muss ich hier
Ja,
Deutsch lernen
genau.
wieder. Boah,
Du
ey,
Armer.
hast du mich gefallen, was war? Oh Gott, ja. Ja, sitzt denn
Ja,
da.
krass. Und wie dann, wie sie so
Und
Köln? Wie bist du auf Köln gekommen oder Deutschland überhaupt?
ich hatte einen Freund hier aus Köln. Ich bin meinem
Ah.
Freund gefolgt und haben wir uns da direkt getrennt, dann,
Ach
als ich
so,
hier war.
okay, ja. Ja, dann.
Und ich hatte einen Vertrag, tatsächlich das Mannequin zu arbeiten, als Model, weil ich hatte keinen Arztjob. Und ich bin in Düsseldorf an der Künstlerdienst, hieß es damals, für diese Messe, Nigedo, CPD und so weiter, war ich gebucht. Und da habe ich dadurch ein Visum bekommen, erstmal
Okay.
nicht durch das Medizin. Und später habe ich dann die Approbation bekommen. Und deshalb bin ich, als ich gestartet bin, gar nicht im medizinischen Bereich, sondern sind dann von der Agenturwahl geschickt worden in Deutschland hauptsächlich. Und ich habe richtig viel gearbeitet und ich mochte das nicht so ganz. Ich war auch nicht so geschickt. Und ich habe gedacht, ich würde lieber doch Ärztin sein. Und das ist tatsächlich so, dass es mir richtig viel Spaß macht,
Und dann
ja.
hast du dir, okay, dann bist du also erstmal noch kurz Model gewesen und dann bist du von den Laufstegen
Ja.
und dann wieder zurück und hast gesagt, ich möchte doch jetzt als Ärztin arbeiten, richtig?
Genau.
Okay.
Und was gut war, weil ich nicht so gut Deutsch konnte, ich habe ja mein Geld verdient und ich bin dann in der Uniklinik, habe ich die gefragt, ob ich einfach, es gab so einen Begriff Gastarzt, das heißt, du konntest einfach mal als Gast arbeiten ohne
Wann war das
Vergütung.
ungefähr? In
Und
welchem
ich habe sie
Jahr?
mal gefragt, wann war das denn? Oh Gott, fragst du mich, das war Anfang der 90er. Und die haben dann zugestimmt, dass ich das machen kann. Und dann habe ich mein Geld dort verdient. Und wenn ich keinen, du hast ja Saisonaljobs als Mannequin, kannst ja nicht, da ist ja noch Pausen dazwischen. Also die Messe waren immer im März und dann bin ich im April nochmal arbeiten gegangen, hattest du denn immer diese Fashion Week Seasons. Und dann habe ich, glaube ich, fast ein Jahr da als Gastärztin gearbeitet. Dann irgendwann haben die mir auch einen Vertrag gegeben, dann auch ging mit der Approbation und alles weiter.
Okay.
Also oder umgekehrt. Also ich habe den Job gekriegt und da war dieser Übergang. Und weshalb ich dann immer auch ein bisschen in den Medien habe ich Werbung gemacht und so weiter, dann die Fernsehsendung und so weiter. Das ging alles damit zusammen mit diesem primären Job, den ich da hatte.
Wie, also du hast die
Weil man hat
Fernsehwerbung,
dann.
während du die Approbation gemacht hast, da hast du die Werbung als Model gemacht? Hä? Nee.
Genau, ich habe ja, du hast als Model gearbeitet, Geld
Ja.
verdient und da warst du ein bisschen schon in diese Medienwelt
Ja, okay.
eingetaucht. Und wir haben auch Werbung gemacht, wir haben viel Geld mit auch Werbung
Ja,
verdient
Werbung
damals. Ich habe
damit.
viel,
Puh.
viel, viel mehr Geld
Ja.
verdient als in der Uniklinik. Ja, man konnte, es gab zum Beispiel sowas Lidl und sowas, die hatten, oder ich weiß gar nicht, Rewe, glaube ich sogar, die hatten so Zeitschriften,
Ja,
was du
klar.
in einem Briefkasten
Ja,
bekommen
ja.
hast. Und ich habe dann so eine Butter in der Hand genommen, Butterwerbung gemacht und
Ja,
Milchwerbung.
klar.
Und die haben total mit Buyout unglaublich viel Geld
Ja, kenne
bezahlt.
ich, ja.
Und ich habe, glaube ich, nie wieder so viel
Ja,
Geld
Werbung
verdient. Das
ist
war
crazy.
irre.
Also, es ist echt
Ja,
verrückt,
und
ja.
das war sehr, sehr gut, weil ich musste dann, konnte ich entspannt dann auch ein bisschen Arbeit in der Klinik und mein Deutsch verbessern. Und auch, du musst nicht nur die Sprache verstehen, du hast medizinische Kenntnisse und die Sprache, du musst dann auch diese Kultur
Wollte ich gerade
des
sagen.
Kindeslebens verstehen. Kindergarten, Schule, was Stress, was ist die Ernährung? Also du musst im Grunde genommen dein komplettes Gehirn komplett neu auf diese neue Welt Deutschland
Voll, du
einstellen,
hast ja
ne?
eine
Damit du auch den
totale,
Menschen helfen
du hast ja auch
kannst,
als
ja.
Ärztin vor allem eine total interkulturelle Erfahrung gehabt dann, ne? Also du bist ja in Ungarn
Ja.
hast du ja wahrscheinlich eine ganz andere Familien- und Kindermedizin kennengelernt als dann in Deutschland, kann ich mir
Ja.
vorstellen. Was ist da der Unterschied?
Genau, die haben andere. Ah, es ist schon lange her, aber sie haben in Ungarn ist natürlich sehr, sehr, sehr streng gewesen. Also, du hast jetzt nicht diese Arztwahl wie hier. Wir sind ja sehr viel liberaler hier. Wir gehen auf die Eltern sehr ein. Das war ganz viel strenger. Die müssen kommen, behandelt werden, wieder gehen. Es gab nicht die Frage, geimpft werden oder nicht geimpft werden. Es gab
Zack.
dieses Gespräche und dieses Austauschen, dieses, was will ich und was will ich nicht für mein Kind. Diese Wahl hatten die damals im Kommunismus nicht. Das musste gemacht werden und fertig. Der Mensch hat sich auch seitdem entwickelt. Es sind über 20 Jahre. Das heißt, unser Verständnis für Kinderentwicklung hat sich verbessert jetzt und der Umgang miteinander. Allein in meiner Zeit, jetzt bin ich über 20 Jahre in der Praxis. Das heißt, seit meinem Anfang vor 20 Jahren jetzt hat sich auch einiges verändert, weißt du, in der Umgang mit Eltern, Umgang mit Kindern. Und du merkst auch einfach mal, dass die Eltern sich verändert
Ja, das
haben.
finde ich
Vor
total
20
spannend.
Jahren
Also
sind
das
ja alle
steht
nicht
hier
Frauen
noch
mehr.
natürlich
Ja,
mit auf meinem
ja.
Zettel. Also wie du die Entwicklung der Mamas vor allem auch siehst, ne, in der ganzen Zeit. Ich meine, du hast jetzt 20 ja. Jahre Mama und du bist ja auch selber Mama. Wann bist du selber Mama geworden?
Ja. Ja, auch so vor 24 Jahren, ja, genau. Mein älterer Sohn ist 24 jetzt geworden.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich habe einen erwachsenen Sohn.
Crazy,
zwei,
du hast erwachsene
ein anderes
Kinder.
18 geworden, ja, ganz süß.
Oh, da pass mal auf, bist du schon bald eine Omi.
Süß. Ja, ich freue mich, es ist schön. Ja, für die wird es besser, wenn die ein bisschen warten.
Ja,
ich finde es gar kein Problem. Aber ich habe diese, weißt du, die Zeit hat sich verändert, weil die Wahrnehmung sich geändert hat. Und es ist interessant, auch die Krankheiten ändern sich. Durch die Impfungen, durch die Vorsorgen ja. hast du nicht mehr die Krankheiten, die wir früher hatten jetzt. Nimm mal einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, RSV-Virus.
Ja.
Sag
ja,
dir
klar.
was, es war vor 2, 3 Jahren eine ja, Riesengeschichte. Jetzt gibt es die Impfung, die gibt es gar nicht mehr. Wir haben keine Kinder mit RSV. Das ist innerhalb von einem Jahr, ist dieses Krankheitsbild verschwunden. Ganz interessant.
Hammer.
Was wir aber viel haben, ist Verhaltensprobleme, Konzentrationsstörung,
ja.
Entwicklungsproblematik, das sind viel mehr sozialpädiatrische Fragestellungen heute als vorher.
Ja, ne? Ist das so? Meinst du, das liegt daran, dass einfach da mehr Fokus drauf ist und dass man überhaupt nachfragt? Ich kann mir vorstellen, dass vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren, ich weiß nicht, ob meine Eltern, also ich glaube, bei mir hat keiner gedacht, hat die vielleicht irgendwie Konzentrationsstörungen oder Schwierigkeiten in der Schule oder so. Mein Bruder zum Beispiel hatte immer, war immer nicht so gut in der Schule. Ist aber kein dummer Mensch, im Gegenteil, super kreativ, aber hat jetzt auch so die Diagnose ADHS und damals war einfach, ja, das war halt so der Zappelphilipp und der hört nicht richtig zu und da muss man halt mal ein bisschen strenger sein und so, ne? Heutzutage guckt man da irgendwie ganz anders drauf. Meinst du, das liegt einfach daran, dass man dann, dass das mehr Licht bekommt oder dass die Kinder auch wirklich sich verändert haben, vielleicht im Hinblick auf Medien oder so, weißt du?
Ich glaube, dass die Gesellschaft sich total verändert hat. Dieses Zusammensein in der Familie, dieses Entspannung. Also in meinem Buch schreibe ich auch sehr viel über dieses Cortisol und wie das dem Gehirn schadet. Also ich denke schon, dass die Kinder viel mehr Stress von den Eltern Stress ausgesetzt sind und im Leben. Auf der anderen Seite hat sich auch vieles verbessert für die Kinder im Vergleich zu vorher. Die Gesellschaft entwickelt sich, unsere Gehirne verändern sich, Wahrnehmungen für gewisse Krankheiten nehmen zu.
Ja.
Aber auch dieser Zugehörigkeitswunsch. Menschen wünschen sich zuzugehören. Das heißt, es ist auch bei Erwachsenen jetzt ganz verbreitet, dass viele sich selbst fragen, habe ich denn ADHS? Aber gerade ADHS und Autismus ist etwas, was sehr, sehr, sehr verbreitet ist jetzt. Und einerseits gibt es Berichte darüber, dass die Wahrnehmung der Krankheit einem eine Wichtigkeit gibt bei Erwachsenen. Und bei den Kindern, was ich traurig finde, ist, dass es gibt ADHS, es gibt Autismus, diese ganz klare Diagnosen gibt es und es gibt auch ganz viel dazwischen. Was wir neu überlegen müssten, ist, ob wir nicht eine vernünftigere Schulform für diese auffällige Kinder suchen, weil jetzt haben wir das so, dass die dann halt Schulbegleiter haben. Und aber ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wäre, vielleicht die in einem Raum zu lassen mit vernünftigem Personal und Lehrer. Aber das können wir ja nicht, weil es nicht bezahlbar ist irgendwie. Und die einfach mal in Ruhe lassen, dass sie sich selbst entwickeln. Ungestresst.
Generell hat die Gesellschaft, also es fehlt einfach an Ruhe. Es fehlt einfach an Ruhe.
Ja.
Ich finde, man hat nie Ruhe. Also gerade oder sagen wir mal so, ich finde, es gibt kaum noch Inseln, in denen du Ruhe haben darfst auch. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt, du bist ja ein aktiver Mensch, wie ich schon gemerkt habe. Bei dir geht auch immer was ab in der Birne, bei mir auch. Ich gönne mir auch nicht gut Ruhe, aber wenn ich Ruhe haben möchte, dann muss ich so hart dafür kämpfen. Und das sehe ich in meiner ganzen in meinem ganzen Freundeskreis und überall, dass dieses früher ist die Ruhe, die war halt von außen anders vorgegeben, ne? Dadurch einfach, dass du nicht die ganze Zeit so viel Medien bekommen hast. Du hattest halt nicht dein Handy und hast die ganze Zeit drauf geguckt, ne? Oder wurdest ständig angerufen. Also auch jobmäßig wird ja von allen mittlerweile verlangt, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie auf eine Art erreichbar sind, so, ne? Und früher war das, glaube ich, wirklich so, man hat einfach von außen mehr Pausen gehabt und jetzt musst du richtig für Pausen kämpfen und der Kampf alleine ist ja schon wieder total anstrengend und da überlegt man sich ja auch noch fünfmal, will ich das jetzt oder ziehe ich jetzt einfach eben durch und warte, bis es dunkel wird und ich dann schlafen kann und dann lässt einen das im Schlaf ja auch nicht in Ruhe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, dass unsere Lebensqualität hat sich schon wesentlich verbessert im Vergleich zu vor 20 Jahren, auch für Frauen. Ja. Wir haben ein besseres Leben einfach. Ja. Wie wir damit umgehen, ist die eine Frage. Und B, was aber nachgelassen hat, ist nicht die Lebensqualität, dass wir mehr haben und mehr Möglichkeiten, Freiheiten haben, sondern das, was ich in meinem Buch für die Glücksfee, diese emotionale Bindung zu anderen Menschen, diese Unterstützung von außen, dass man einen sozialen Umfeld hat, das ist anders geworden. Mhm. Das ist definitiv anders geworden. Mhm. Das heißt, wenn du ein kleines Kind hast, der aufwächst, heute hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter von drei Jungs und das ist echt ein Ding. Und die hat ihren 12-jährigen Sohn jetzt, die zwei hat sie so durchgeboxt, dass die einen Bachelor machen, beide geschafft, ist ein Nachzügling, ist 12 und diese Frau bemüht sich in all dem, was sie kann. Die kommt auch nicht aus Deutschland, sondern aus Südeuropa, irgendwie Italien. Ich weiß gar nicht mehr, woher genau. Aber die hat es geschafft. Aber die ist wahnsinnig alleine. Mhm. Die hat überhaupt auch sozial, die arbeitet, die ackert und kommt nach Hause. Natürlich bringt diesen Stress auch Auseinandersetzung mit dem Kind. Und ich habe mir gewünscht, wie schön wäre das, wenn wir als Frauen so Kaffee treffen oder sowas einfach unabhängig von der Medizin hätten, damit man einfach sich ausspricht miteinander. Aber jetzt, weißt du, selbst telefonieren geht gar nicht mehr. Man muss immer WhatsApp schreiben oder eine E-Mail. Aber ja, verstehst du, dass diese Zeit füreinander und diese Liebe füreinander zu zelebrieren, das wird gar nicht als was Wichtiges, sondern wird super vernachlässigt. Mhm. Und das ist das trägt der Mensch nicht, das stresst einem.
Ja, es gibt halt so viel Möglichkeiten.
Ich glaube, dass diese menschliche...
Nee, ich glaube, es verlassen halt viele ihre Nester. Ne? Also zum Beispiel, ich komme, habe ich dir erzählt, ich komme aus NRW und meine zwei Brüder und ich, wir sind also auch drei Geschwister und wir wohnen alle nicht mehr da, weil es ja auch immer heißt, hey, die Welt steht dir offen, mach deine Schule und dann gehst du irgendwo hin. Du sagst ja auch, deine Geschwister wohnen auch, ne? Gut, ihr seid natürlich aus anderen Gründen aus eurer Heimat gegangen. Aber die Welt ist so groß und man will alles sehen. Aber es ist ja immer dann der Punkt, wenn man selber eine Familie gründet, merkst du erstmal so, oh, shit, ich bin ganz alleine.
Ja.
Und dann kann man ja auch nicht erwarten, dass die Oma dann sagt, hey, komm, ich ziehe jetzt dahin. Selbst, also vor allem, wenn sie dann drei oder vier Kinder hat, kannst du ja nicht gleichzeitig in Berlin, in München und in Hamburg wohnen oder so, ne? Oder noch in anderen Ländern. Also das ist ja einfach nicht machbar so, ne? Das stimmt, man muss sich überall so ein Dorf suchen.
Aber... Ja, du musst dein eigenes Dorf bauen, sage ich dann immer in meinem zweiten Buch, Geheimnis ausgeglichener Mütter. Ich sage, jeder ist dafür zuständig und selbst verantwortlich. Und das ist wichtig jetzt, dass wir auch in diesem Podcast nochmal betonen, dass wir sind für unser Leben und unser Glück und unsere Zufriedenheit verantwortlich, nicht die Umstände. Und deshalb, ich empfehle Eltern zum Beispiel, heute war ein Vater mit seiner Tochter und die hat eine Vorsorge, die Kind war zwei und die haben keinen Kindergartenplatz erst im August. Und ich habe gesagt, ja gut, aber ihr seid nicht die Einzigen, die keinen Kindergartenplatz habt. Es ist bestimmt der ein oder andere, den ihr kennt. Tut euch doch mal zusammen. Die Selbstverantwortung nehmen, dass du wenigstens einen Tag frei hast oder zwei. Nimm die Kinder zwei Tage und gibst du die zwei Tage ab. Man muss Vertrauen haben. Ja, aber ich bin kein, dann sagt der, ich bin aber kein ausgebildete
Erzieher,
Tagesmutter. Ich sage, das musst du nicht. Oder Erzieher, komm doch zu Besuch zu dir. Sieh das doch gar nicht so kompliziert. Nimm das Kind, macht einen schönen Tag und am nächsten Tag geht das Kind zum anderen. Habt ihr dann wenigstens in der Woche zu zweit mehr, als wenn du nur alleine mit dem Kind bist, abgesehen davon, dass die Kinder auch sich brauchen zwischen. Es ist nicht gesund, wenn ein Kind nur mit den Eltern hängt, sondern ab einem gewissen Alter, das Kind war zweieinhalb, brauchen die anderen Kinder zum Spielen. Ich glaube, dass diese Offenheit müssen wir einfach mehr pflegen.
Ja, das haben wir uns irgendwie so ein bisschen abgewöhnt, ne? Weil man auch, ich glaube, es ist auch viel, ich will keinem auf den Schlips treten, ich möchte niemanden stören, jeder macht so seinen Kram, alle sind busy. Du hast ja auch immer das Gefühl, egal mit wem man spricht, alle sind immer busy. Ich kenne das auch von mir, ich denke auch manchmal so, boah, immer sage ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun. Das fand ich bei meinen Eltern schon schrecklich, dass die immer so viel gearbeitet haben und immer gesagt, oh, wir haben so viel zu tun. Ich dachte immer so, ja, aber habt ihr doch auch selber zu verantworten, ne? Also, und ich glaube, hätte man zwischen diesem, ich habe so viel zu tun, halt genau sowas, wie du sagst, das Dorf, in das du dich zurückziehen kannst, obwohl du so viel zu tun hast, dann fühlt sich das zu viel zu tun gar nicht so schlimm an. Weißt du, was ich meine? Weil du hast ein warmes Zuhause.
Ja.
So.
Man muss sich ja immer fragen, wenn es einem schlecht geht. Das ist ja immer der Grundauswurf, wenn es einem schlecht geht und sagt, warum geht es mir? Was fehlt mir? Und wenn ich sage, ich würde gerne einen Kindergartenplatz für mein Kind haben, weil ich gerne arbeiten möchte oder ich möchte gerne, ist auch ganz normal, man schämt sich auch das zu sagen, aber
Klar.
es ist einfach sehr anstrengend, wenn du 24 Stunden mit
Ja,
deinem
hä, das
Kind
ist doch
ist
total
einfach
okay.
zwei verschiedene Altersklassen zusammen.
Voll.
Ja, das kann man ruhig sagen. Und dann, wir alle Menschen bauen gleichaltrige Begegnungen. Und da kann man einfach das Problem, das war jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, wir können vieles selbst
Ja.
regeln.
Ja, total. Du bist ja hier die perfekte Begleitung, merke ich schon, für Menschen, wenn sie irgendwie mental nicht ganz am Start sind und ihre Stärke nicht finden. Aber wie hast du das für dich selbst so gelernt? Hast du das, ist das so by nature oder hattest du mal einen Moment, wo du dachtest, ich kann nicht mehr? Ich kann nicht mehr.
Ja, das habe ich immer noch,
Ja.
immer. Man hat, es ist normal. Man hat auch Tage, wo man sagt, ach, das ist wirklich gut, das ist doof. Aber weißt du, ich habe ja immer wahnsinnige Herausforderungen in meinem Leben gehabt. In der Uni konnte ich ja nicht so gut Ungarisch. Ich habe die ersten 2 Jahre mit Ach und Krach geschafft. Und jeden zweiten Monat kam irgendein Prof auf mich zu und gesagt, bist du sicher, dass du es machen willst? Willst du nicht lieber mal
Ach,
aufhören?
krass, okay.
Und du musst irgendwie eine innere Kraft aufbringen, um nicht so zerstört zu werden, weil andere finden, dass du das nicht schaffst. Und dann brauchst du Mut. Und dann lernst du durch diese Erfahrung, dass das, ach, wenn du das angehst, dann schaffe ich das auch. Dann kommst du in der Deutschen, Deutsch ist noch schwieriger als,
Ja,
glaube ich, als
ich glaube auch,
Ungarisch.
Deutsch ist somit die
Also musst du
schwierigste
eine
Sprache.
komplett neue Sprache lernen
Ja.
und du musst aber dann klarkommen. Und wie gesagt, ich war damals mit Modelzeiten auch nicht so toll. Ich habe dann. Würde ich auch nicht immer, wir hatten zum Beispiel so eine Casting und da hast du auch schon mal öfters, dass sie dich nicht nehmen. Aber du musst ja die Miete zahlen, musst ja, hast du Ausgaben und so weiter, musst ja auch gucken, wie du
Klar.
klarkommst. Und da hast du immer diese enttäuschenden Momente. Und als ich anfing in der Praxis, habe ich mich tatsächlich gefragt, warum ist es das so, dass der ein Mensch das schafft, der andere nicht? Wo hängt das zusammen durch diese Weiterbildung in Harvard? Wir haben bei McLean Hospital diese Mind-Body-Medicine und das hat mir als erstes ein bisschen die, ja, diese Geheimnisse in meinem Gehirn gezeigt. Das ist das, diese Abteilung, dies macht das, das macht das. Und dadurch, dass du die differenzierst, bist du nicht plötzlich nur ein Gesamtversagerin oder
Ah,
hysterischer
ja,
Mensch,
okay.
sondern es ist nur ein Teil deines
Ja.
Gehirns. Und diese Erkenntnis hat mir super
Ja.
geholfen, Herausforderungen anders zu betrachten als Horror, diese
Das
Situation,
heißt,
ne?
es ist nicht nur einfach, ja, ich bin resilient, so ungefähr. Ich meine, man baut natürlich Resilienz auf, je mehr man durchmachen muss und je mehr man schaffen muss. Ich glaube, es ist auch ganz viel Selbstwirksamkeit, ne? Wenn ich das geschafft habe, ah, dann weiß ich, das kann ich auch schaffen und das kann ich auch schaffen. Das ist ja auch bei Kindern total wichtig, dass man denen das, glaube ich, mitgibt, dass man denen auch so ein bisschen Vertrauen schenkt. Ich sehe das oft bei Kindern, dass die, ja, denen wird dann so viel abgenommen und dann denke ich manchmal so, boah, ey, das ist, glaube ich, gar nicht so gut für die. Lass die mal ruhig vielleicht auch kurz Angst haben oder vielleicht mal kurz lost sein in ihrer Situation. Die finden eine Lösung, wenn sie wirklich müssen. Und dadurch wachsen sie dann, ne? Aber das heißt, du hast dann quasi im Grunde genommen da ja schon angefangen, an der Beneficial Thinking Methode zu arbeiten, ne? Da hast du das schon angefangen zu strukturieren. Ich habe bei deinem Buch halb gelesen. Ich gebe es zu, ich habe es noch nicht ganz durch. Aber Nervus
Ja, ist ein
Vagus ist
langes
ja
Buch.
das Topic. Ich finde es ja auch mega spannend. Ich mache ja auch so Vocal Coaching und so. Da ist das ja auch total interessant, auch für Auftrittsangst und so. Aber es ist sehr, sehr, sehr komplex. Sehr, sehr, sehr komplex, wenn man es richtig verstehen will. Und dein Buch, Glück entsteht im Kopf, da hast du das so schön aufgegliedert, dass ich es endlich mal geschnallt habe, weil du da so schöne. Also es gibt ja die Figuren, erzähl doch mal von deinem Buch. Es gibt diese Figuren und die. Ich finde, sobald du ein Bild hast für eine Sache.
Ah, das ist so ein Haus und wir haben den Nervensystem so
Ja.
aufgeteilt. Ganz im Keller haben wir Das sympathisch, parasympathisch. Oben hast du die Belohnungssystem, Gedächtnis und Wahrnehmung. Und ganz oben, der Roboter steht für den Präfrontalkortex, das Gehirn. Und so sind wir gebaut. Also ich habe nichts erfunden. Es ist keine Theorie. Das ist einfach die Anatomie des Gehirns. Und ich habe gedacht, wenn jemand das versteht, dann denkt man auch nicht. Oft denken wir auch bei uns selbst, dass wir blöd sind und nicht können. Also es ist auch oft diese Selbstbestrafung. Wenn man das versteht, versteht man sich besser und kann man besser klarkommen in dieser Welt, weil dein Gehirn ist dafür da, dir zu helfen, klarzukommen. Und wenn du das richtig anwendest, dann klappt es auch besser. Das ist eigentlich Sinn der Sache,
Ja,
ja.
dass man nicht so hart ist mit
Und
sich selbst, ne?
dann weißt du, ja, dann versuchst du nicht im Badezimmer zu kochen, sondern in der Küche. Und versuchst du nicht im Schlafzimmer zu duschen, sondern du gehst ins Badezimmer und duschst da. Und das ist einfach das, was wir oft machen, dass wir in verschiedenen Situationen komplett falsche Ansätze haben auch für die Lösungswege im
Ah, das
Leben.
ist gut.
Und ich glaube, wenn du das sortiert hast für dich, und wir haben auch jetzt mehrere Patienten, wo wir auch mit Eltern Experimente machen. Und ich habe jetzt die letzte Dame war auch so, dass nach 3 Monaten haben die das sortiert. Und das ist ganz toll, weil es ist eine Selbstwahrnehmung. Wie betrachte ich die Welt? Und ich lerne einfach mal, so ist das eigentlich nicht so. Denn jemand hat dir das gesagt, dass es so ist. Aber das ist nicht rechts, sondern das ist links. Und diese Selbstkenntnis hilft dir und löst bei dir unglaublich vieles. Und es gibt wirklich Menschen, die haben so einen Denkmodus, das so eingeschränkt. Es gibt welche, die so sind, es gibt welche, die sehr offen sind. Und das siehst du auch in deinen Bekanntenkreisen, dass du sagst, mit dieser Person kann ich nur so weit gehen. Und der andere ist, und es gibt auch Leute, die sind einfach ganz angstfrei und offen sind. Und das ist der Weg, die Dinge zu erreichen, die du erreichen willst. Weil die Angst und Stress bremst wirklich wahnsinnig. Das kommt durch unsere Erfahrung, das, was wir gelernt haben. Und mit dem Buch wollte ich eigentlich jedem ein bisschen Eigenkraft entdecken lassen. Weil jedes Gehirn, ausnahmslos jedes Gehirn, jeder, der einen Kopf auf den Schultern hat, hat unglaublich viele Fähigkeiten, die er noch nicht kennt. Und das ist ganz
Ja,
toll.
das klingt wirklich, wirklich gut. Ich finde es, also ich lese das ja dann auch voller Bewunderung und denke mir, boah, cool. Und dann geht es ja aber eigentlich erst ins Eingemachte, ne? Dass du wirklich immer wieder überlegst, okay, was ist jetzt gerade an? Was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt schon Stress? Ist das noch Stress oder geht das schon in Wut über? Ist das Trauer? Ist das Wut entstanden durch Trauer? Weißt du, was ich meine? Ich finde das manchmal
Ja,
deswegen.
aber du kannst einfach sagen, mir geht's schlecht, ne? Ja, du kannst einfach gar nicht, versuch mal, das gar nicht so exakt zu machen, sondern einfach sagen, mir geht's nicht gut. Ich bin gestresst oder geschwitzt, ich bin angespannt. Und ich werde auch sauer. Das sind alles das, was ich denn negative Verhaltensmuster nenne. Das ist alles Kellerverhalten. Und du kannst dann auch, um das einfach zu sagen, steht alles im Buch, sagst, ich bin jetzt im Keller, komm, lass mich in Ruhe, ich muss hier
Und
raus.
wie komme ich dann
Und da
raus? Wo ist die
positionierst du
Treppe?
dich
Wo ist der
in.
Fahrstuhl?
Ja, du kommst, die Taube hilft dir dann durch die Übungen, dass du ganz schnell rauskommst. Also es gibt ja auch Übungen mit Gedanken, wie du aus diesem negativen Stressmuster wieder rauskommst. Und was du lernst tatsächlich ist, dass du guckst dir die Sachen an. Zum Beispiel bei einer Patientin war das so, die sind ja Patienten Eltern bei mir, nicht die Kinder. Ich habe auch mit Kindern gearbeitet, aber bei den Erwachsenen ist es interessant. Die war immer sauer. Morgens, weil der Nachbar, die wohnen in so einem Mehrfamilienhaus und der Nachbar hat diese Gewohnheit, den Mülleimer so rauszustellen, dass die fast immer stolpert darüber, weil die ist im Fahrradkeller muss. Und irgendwie hat die mir das erklärt. Und dann sagt sie, ich gehe aus dem Haus und dieser scheiß Mülleimer steht da schon wieder. Und wir haben dann daran gearbeitet, nicht, dass wir den Nachbar sagen, bitte mach den Mülleimer weg, sondern ich habe gesagt, betrachte das als das, was es ist, ein Mülleimer und nicht mehr und nicht weniger. Und an diesem Punkt hat sie verstanden, dass sie eigentlich den Mülleimer, ihr Gehirn betrachtet den Mülleimer als so ein lebensgefährliches Objekt.
Vor allem, man
Und dann
steigert sich da
rastet
ja
sie mal
total rein. Ich
aus.
kann das so voll verstehen. Also,
Ja,
I
genau.
totally get
Und
it.
dann hasst sie den aber, den mag die sowieso nicht. Und dann, das ist immer so ungesund. Und nachdem der Mülleimer nur ein Mülleimer war, hat sie dann nicht mehr gekratzt. Und das war so ganz witzig, wir haben darüber gelacht. Boah, sagt sie, ich war so doof, der Mülleimer. Und ich sage, vergiss es,
Der
das ist ja nur ein blöder
Mülleimer.
Mülleimer.
Letztes Jahr war das Jahr des Mülleimers,
Und
aber
dann,
dieses Jahr
ja.
habe ich ihm den Kampf angesagt.
Und du kannst einfach mal, dann, wenn du so eine Liste machst, und das haben wir gemacht, das machen wir bei allen, die machen eine Liste von allem, was sie stört, von den 28, 30, 50 Sachen am Tag, sind vielleicht fünf Sachen, die wirklich einen stören
Ja.
können. Das meiste ist
Aber
Pillepalle,
das finde ich ja spannend.
Quatsch,
Das heißt, wenn ich
Gewohnheit.
jetzt sage, okay, ich gehe jetzt mal praktisch
Ja.
ran, natürlich sollte man dein Buch lesen. Ich werde es auch zu Ende lesen. Danach schreibe ich dir wahrscheinlich, okay, jetzt möchte ich dich in echt sehen. Aber das heißt, also ich kenne das nämlich auch, ne? Also wenn ich viel Stress habe oder auch bei meinen Freundinnen, wenn wir gestresst sind, dann sehen wir nur noch diese blöden Sachen. Und dann habe ich das Gefühl, es ist ein Strudel, in den ich auch die Kinder mit reinziehe und die ganze Familie. Weil wenn einer schlecht gelaunt
Ja.
ist und auch, es ist auch, weißt du, das Ding ist, ich frage mich, wie man das macht. Das würde ich total gerne wissen, wie du das als Eltern für dich authentisch umsetzt, um es dann auch authentisch an die Kinder weiterzugeben. Weil ich habe gestern mit meiner Tochter im Bett gelegen und dann habe ich gesagt, oh, morgen, ich freue mich schon, morgen treffe ich Carella und dann reden wir über ihr Buch, Glück entsteht im Kopf. Ah, was ist das denn? Habe ich ihr das so ein bisschen versucht zu erklären und so. Und dann war das echt verständlich für sie, weil du halt diese Figuren hast, ne? Weil du den Keller hast und das Krokodil und die Amy, die hat mich ja, die hat es mir voll angetan. Echt so, okay. Ja, sie ist immer bei mir. Dann kam und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich das ja. Aber sagen wir mal jetzt eine konkrete Situation heute Morgen. Ja, beide Kinder haben keinen Bock aufzustehen und ich bin richtig genervt, weil ich mir denke, Mann, ihr müsst doch nur in die Schule, weißt du? Und das passiert ja immer
Ja,
wieder. Typisch,
typisch.
genau, so eine typische
Ja.
Situation für uns alle. Oder Kita, boah, immer dieser Morgen. Ich hab's gehasst. Es ist immer so, dass man komischerweise kurz bevor man losgeht, ist ja immer Stress. Was ist denn das? Immer kurz
Ja.
bevor man losgeht, ist es
Also ist es
stressig.
so, viele von den Zuhörern sind
Ja,
Eltern,
genau.
Mütter. Das Kind ist für dich das Allerwichtigste, was es in deinem Leben
Ja.
gibt, weil es ist dein genetischer Nachfahren ist und du musst es beschützen.
Ja.
Alles, ausnahmslos alles, was dein Kind betrifft, indirekt erkennt Emi dein Wahrnehmungssystem als Lebensgefahr. Sagen wir mal nur einfach mal so, du gehst mit deinen zwei Kindern unahnend in die Bäckerei und die Nachbarin sagt, die neben dir steht, sagt, boah, das Kind könnte auch mal die Haare gekämmt haben. Oder die andere sagt, den Pulli hätte man auch gewaschen können. So einfach nur ein Satz, du wirst auf 180 wütend
Voll.
werden und das wird dich reizen, das wird dich anmachen. Deshalb ist alles, was Kinder betrifft, erstmal übersetzt lebensgefährlich für deinen Kopf und wenn die morgens nicht aufstehen, zack. Unbewusst, es läuft alles unbewusst, ohne dass du davon was überhaupt ahnst, dass sie ihr Leben gefährdet ist, du verlierst die, weil die nicht zur Schule gehen. Es geht gar nicht, dass sie nicht zur Schule gehen. Es hat ein
Ja,
ganz
das ist
langer
mir im
kurzer
Endeffekt, denke ich
Gedanke,
mir, ja, mein
die
Gott.
dein Krokodil erwecken.
Ja.
Ja, wieso? Du fragst dich auch,
Ja,
warum
warum?
eigentlich?
Warum so
Ist es
früh?
so
Mega
scheißegal, ob
dumm.
die
Ich
gehen
bin
oder
schon,
nicht.
ja,
So,
Schule jetzt
ja,
eh.
warum zum
Ja, und
Ihr?
so.
Deshalb muss man das wahrnehmen und es ist ja okay, dass du es nicht in Ordnung findest. Und das ist wichtig. Es gibt nichts auf dieser Welt, wie einen Menschen so aufbrausen kann, wie das eigene Kind. Und das ist normal und das reizt uns. Und es gibt viele, viele, viele Geschichten, die man täglich aufzählen kann, weshalb wir uns aufregen, was die Kinder tun oder was mit den Kindern gemacht wird oder wie auch immer. Das Wichtige ist aber, ich kann das ja wahrnehmen und woran ich arbeiten muss, ist das nicht mit Ausraste, ne? Dieses
Ja.
Stress. Reaktion, den müssen wir kontrollieren
Ja.
können, weil das macht uns krank und es ist ja jeden Tag irgendwas. Und bevor du weißt, bist du 50 und krank, psychisch krank, weil die Aufregung, dieser hohe Cortisol, den wir jeden Tag haben, das schädigt unser Gedächtniscenter, diese Zellen und es ist ganz bekannt, hoher Cortisolspiegel. Schadet zum Beispiel Seepferdchenzellen, wir werden dement, wir werden nicht mehr aufmerksam
Das
und
Seepferdchen ist
wir
die
werden auch krank,
Erinnerung,
das
nur
ist ein
kurz.
Immunsystem leidet darunter. Ja, das ist ein Gedächtniszentrum, das ist das Hippocampus.
Okay.
Das heißt, es ist nicht nur nicht schön, sondern reden wir über Longevity, wir reden über was wir essen, Vitamin D und Massage, Atmung, also, aber am Ende, was du denkst, ist wirklich das, was dich auch krank macht. Und deshalb mein Appell an Eltern ist, dein Kind braucht dich heute, aber die braucht dich auch in 20 Jahren. Und vor allem, du brauchst dich selbst in 20 Jahren und mach dich nicht kaputt jetzt. Du musst auf deine Gedanken aufpassen und achten. So, und dann kommt diese Einstellung zu Dinge. Du sagst es ja, Kindergarten nervig, Schule noch nerviger und Pubertät nervig. Wir müssen uns davon einfach mal ein eigenes Bild machen im Kopf, dass es einfach ein Ort ist, wo die Kinder Spaß haben. Dieses negative Bild wieder wegnehmen, weil dann ärgert uns das nicht. Die Schule ist ein Ort, wo die lernen gehen. Die Lehrer sind eigentlich in der Regel bemüht, dem
Das
Kind was
stimmt.
beizubringen. Es ist ein Safe Space. Und meine Grundeinstellung im Leben zu den Sachen, das ist eine Disziplin, eine Kultur, die ich mir beibringen muss, verändert meine Gedanken.
Ich bin jetzt schon ruhiger. Also das heißt, das ist wirklich, ich meine, ich hatte das ja mit Kate, ich hatte im Januar schon eine Gästin, die auch gesagt hat, also die hat nicht von der Beneficial Thinking Methode gesprochen, aber es ging so ein bisschen ins Fake it till you make it, ne? Also, dass man sich gute Gedanken macht, um sich an einen guten Ort zu begeben, ne? Und das verstehe ich auch total. Ich verstehe aber auch, wenn dann es Menschen gibt, die sagen, ja, klingt ja cool, aber das geht mir nicht tief genug, weißt du? Oder das kriege ich nicht hin in dem Moment. Ja, weiß ich nicht, was ist der Tipp? Übt man das im
Ja,
Alltag?
aber das ist die Frage ist, was willst du? Willst du auf dem Status quo genervt sein und
Nein,
immer so
natürlich nicht.
weitermachen, dass du die Kinder anschreist, dass das Dinge nicht gelingen, dass du
Ja.
dein Gesicht sich verändert, du wirst alt und krank. Ist das, was du willst? Oh nein, wir wollen alle ein, auch nicht, du bist ja nicht immer nur glücklich, du hast ja die Herausforderung genauso wie vorher. Ich habe ja nicht weniger anstrengende Sachen als du oder die anderen Menschen. Ich habe genau den gleichen Portion von stressverursachende Situation in meinem Leben, weil das Leben ist so. Das Leben ist einfach
Ja, ich glaube,
schwer.
das ist das
Es
Ding.
ist
Ich glaube,
einfach
das ist wirklich so eine Akzeptanz auch,
ja.
dass man irgendwie, das finde ich manchmal so anstrengend. Ich nenne das immer das Erwachsensein. Weißt du, ich bin manchmal so müde vom Erwachsensein und das
Ja.
kenne ich auch von anderen. Dieses, es hört nicht auf. Aber man muss das einfach, ich glaube, dass der Schlüssel dazu ist erstmal die Akzeptanz, genau wie du sagst, das Leben ist so, wie es ist. Es hat ständig Herausforderungen und jeden
Ist
Tag, das
schwer.
Leben ist
Ja.
schwer, jeden Tag kommt Sachen und unser
Ja.
Leben ist ja noch nicht mal. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir leben ja hier eigentlich, wir müssten eigentlich total dankbar sein.
Wir haben
Ja,
Waschmaschine.
genau, wir haben eine Waschmaschine,
Und
was willst du
waschen.
mehr? Na, aber dass man wirklich
Ja.
akzeptiert, okay, it is what it is. So, es wird morgen wieder ein Brief kommen, wo auf den ich
Ja, und
keinen Bock habe.
genau, und ich mag das Wort Positive Thinking oder Make It Terrific gar nicht so richtig, weil das ist nicht real. Ich kann sagen, Kindergarten nervt mich, ich mag es nicht. Aber auf der anderen Seite, ich bin froh, dass die Kinder dahin gehen. Du kannst ja mit dir klar und ehrlich sprechen. Ich möchte mich aber nicht aufregen. Darum geht's. Beneficial Thinking, es muss dein Gedanken so vorteilhaft lenken, dass dieser Stress, was uns krank macht, alt macht und entmachtet am Ende, dass wir den vermeiden oder umgehen oder versuchen zu reduzieren. Dann finde ich die Lösungen, die ich mir suche. Mein Leben wird sich besser gestalten und meine Beziehung zu meinen Kindern ebenfalls. Also diese Selbstverantwortung ist
Das
wichtig.
heißt, wenn wir jetzt in das,
Wenn ich
ja,
da.
sorry, wenn wir jetzt in die Situation gehen, nochmal zum Beispiel von heute Morgen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen
Ja.
würde, boah, wisst ihr was? Ich weiß, ich verstehe das total. Ich finde, mich nervt es auch, dass wir hier alle so früh aufstehen müssen. Das ist richtig, richtig nervig. Ich bin mega müde. Aber die Schule ist ein Ort, an dem ihr lernt und das gehört zum Leben dazu. Und dann finden wir es jetzt alle zusammen kacke und sind aber froh, dass es die Schule gibt. Oder wie würdest du das
Also
umsetzen?
es gibt erstmal Folgendes. Die Kinder in dem Alter können ja nicht so komplex denken wie du.
Ja, ich denke das
Die
immer.
Robot da oben ist noch nicht so entwickelt.
Ja.
Also diese Erwachsene-Gespräche mit Kindern morgens früh bringt nichts. Du fragst dich, Kinder sagen, wir wollen nicht, die schlafen. Das kennst du mit Jugenden. Ich habe zwei Jungs und wenn die Teenager sind, sollen die grundsätzlich nicht morgens aufstehen.
Ja.
So, dann sagst du, komm, wir gehen. Die sagen, nein, wir gehen nicht. Kannst du dir für dich entscheiden, je nachdem, was du zu tun hast? Mhm. Und weil die Kinder gehen eigentlich grundsätzlich gerne in die Schule, es sei denn, die Schule ist nicht gut für sie. Aber die meisten Kinder sind gerne in der Schule, weil die mit ihren Freunden treffen. Und wenn du die 3 Tage zu Hause lässt, würden sie auch gerne noch wieder doch in die Schule gehen. Ich kann sagen, was machen wir denn jetzt, ja, weißt du? Und es gibt verschiedene Wege. Es gibt auch nicht der einen Weg, wie man damit umgeht, weil es hängt davon ab, wie die Situation ist. Ob du Familie, ob du arbeiten musst, es hängt, vielleicht musst du sofort um 8 Uhr den Bus schaffen. Wir haben heute ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einer Busfahrerin, die sagt, ich habe gar keine Zeit morgens, ich muss um 8 Uhr mit dem Bus fahren, ich muss fahren. Ja. Die fährt das selber insofern, sagt, es gibt keine Diskussion, es wird gemacht und getan, ich habe keine Zeit. Und der kleine Junge war auch, und die ist auch alleinerziehende Mutter. Ich habe gesagt, die Heldin meines Tages heute, die fährt Straßenbahn, genau. Also alleine 10 Fettstraßenmann sagt, es gibt keine Diskussion, ich habe gar keinen Raum für diese Diskussion morgens. Und das ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt, dass man den Kindern den Raum für Diskussion vielleicht abends gibt und nicht morgens, wo man alles machen muss, weil das Stress wahnsinnig. Und dann dieses Verständnis für die Schule, dass sie keine Lust haben, ist ja normal. Ja. Das muss man annehmen. Das muss man. Dann überlegst du dir, lasse ich die zu Hause heute, weil die keine Lust haben? Nein, will ich nicht. Ich will nicht, dass die anfangen damit. Überlegst du dir für dich, für deine Familie, für deine persönlichen Bedürfnisse, was ist da genau, was ich will und was ich nicht will? Das musst du mit dir selbst ausmachen. Aber es bringt nichts zu schreien und zu kämpfen, sondern eine schlaue Lösung für dieses Problem zu finden. Das meine ich.
Ja, verstehe ich.
Und eine schlaue Lösung kann ja sein, dass du denen 3 Tage hintereinander sagst, gut, dann bleibt ihr auch zu Hause, wenn ihr wollt, bleibt. Irgendwann mal, wenn sie sagen, die wollen es nicht. Oder es gibt Kinder, die wirklich nicht zur Schule wollen, weil die krank sind. Es gibt ja Schulverweigerer. Es gibt alles von A bis Z.
Ja, klar.
Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als Familie, also die waren ja nur bockig heute, die wollten nicht, dann sagst du, Leute, ich möchte das nicht, steht bitte auf und lass uns gehen. Und dann gehst du, bitte dich, ich helfe dir, steh auf. Und dann machst du das zügig und dann, die haben ja Respekt vor dir, weil die dich lieben und die machen das dann auch.
Ja, ich habe auch das Gefühl, manchmal diese Diskussion morgens, ne? Also ich habe auch das, je weniger ich rede, also komischerweise ist das ja auch oft so, dass wenn nur ein Elternteil das die Nummer übernimmt, klappt es besser. In vielen Situationen, das ist ja ganz oft so. Heute Morgen war nämlich mal, hat sich mein Mann versucht, irgendwie so, es war auch total süß, also süß ist gemein. Nein, er hat das gut gemeint, ne? Also ich habe das Gefühl, für ihn ist das noch schwieriger, wie soll ich das sagen, weil er hat nun mal eine ganz andere Präsenz. Er hat eine tiefere Stimme, er ist größer. Wenn der jetzt sagt, zieht euch an, klingt das anders, als wenn ich sage, ihr zieht euch jetzt an. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, er hat manchmal Angst.
Die haben mehr
Respekt. Ja, genau. Ja. Und er hat aber auch manchmal Angst oder ist vorsichtig, so klar sich auszudrücken, weil er Angst hat, dass jemand Angst vor ihm hat, so ungefähr.
Kennst du die Ehefrau? Und die sagen, Wilhelm, sprich bitte jetzt mit deinem Sohn.
Mein Vater heißt Wilhelm, wie geil.
So
geil. Ja, na klar, das kenne ich.
Sprech bitte mit deinem Sohn, ne?
Das finde ich, oh Gott.
Ja.
Ich möchte da nie hinkommen. Ja, ich kann nicht,
das ist witzig,
vor allem wie lustig. Und ich glaube, mein Vater wird sagen, was soll ich denn jetzt da sagen? Du hast doch alles gesagt.
Ja, sprech mit ihm, ich kann sie.
Das ist geil.
Ja, das sind so die typischen Familienbilder.
Ja, das sind immer diese Dinger. Ne? Ja, und dann haben die aber auf jeden Fall so angefangen zu diskutieren, beziehungsweise Flo hat dann die ganze Zeit versucht, ihnen zu erklären, ja, du musst jetzt aber die Zähne putzen, weil und dann fangen die an zu diskutieren und dann bin ich irgendwann ins Zimmer gegangen, ins Badezimmer und gesagt, Leute, könnt ihr bitte aufhören zu diskutieren? Es ist jetzt so und so spät. Wir müssen jetzt die Zähne putzen. Punkt. Und sobald jemand klar ist, aber man muss halt klar sein. Und ich glaube, das ist das Ding. Ja. Du musst halt als Erwachsene für dich klar sein, wo soll es jetzt hingehen? So. Und dann folgen die in Anführungszeichen.
Ja, aber du hast jetzt auch für viele Eltern gibt es ja auch jetzt eine ganz komische Geschichte, diese bedürfnisorientierte Erziehung, was man sagt, ja, was ist das Bedürfnis meines Kindes? Und er sagt, ich will nicht, dann denkt man, oh, okay, wie war das denn genau in diesem Gesetz? Bedürfnis, also mein Kind will nicht, hat keinen Bedarf, dann sage ich lieber, muss ich respektieren. Wir müssen nicht vergessen, dass wir mit Kindern zu tun haben, die nicht entscheiden können. und die uns als Eltern dafür haben, dass wir für sie mitentscheiden und sie begleiten.
Ja, wir sind die Übersetzer. So,
und
ne?
Es ist, ja, und es ist klar, wie wir sind U7-Kind, die sind 2 Jahre alt, dass sie auf gar keine Lust haben, null Bock haben auf eine Untersuchung bei der klar. U7. Das ist, du kannst mit einem 2-Jährigen nicht über Vernunft reden. Und dann, es gibt tatsächlich Eltern, die sagen, weißt du, Moment, ich rede mal mit meinem Sohn. Ich möchte, dass du Ja sagst und dass du einverstanden bist. Das geht nicht immer. Und dieses Einverständniserklärung von einem Kind musst du nicht immer bekommen. Die Dinge müssen getan werden. Und da muss man einfach vernünftig bleiben.
Voll. Ich glaube, das ist aber das auch, glaube ich, ist total wichtig. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Unterschied.
Und dann 2 Worte, ja. Ne? Bedarf und Wunsch. Ja. Mein Kind wünscht sich, heißt nicht, dass es ein Bedarf ist. Das ist kein Bedürfnis, das ist ein Wunsch. Den Unterschied müssen wir auch schon mal klar sehen. Das ist kein Bedürfnis, nicht zur Schule zu gehen. Das ist ein Wunsch. Ne? Das werden nicht alle Wünsche erfüllt im Leben.
Ja.
Das ist auch ganz klar. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt über dieses Kind entscheidest und böse bist, sondern das ist unsere Aufgabe.
Aber ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, der sich die meisten Mütter heutzutage so entgegengesetzt sehen. Also ist zumindest meine Wahrnehmung, dass viele Mamas, wir wollen es irgendwie alle richtig machen, weil jede Mama will es richtig machen. Meine Mama wollte es auch richtig machen. Die hat es so gemacht, wie sie es konnte. Die hat es natürlich so weit geschafft, wie sie es konnte und wie sie schon dachte, boah, ich mache es ja viel geiler als meine Mama, weil die hat das und das gemacht und das mache ich auf gar keinen Fall. Jetzt macht halt meine Mama was gemacht, wo ich denke, das mache ich auf gar keinen Fall und so weiter. Und jetzt hast du aber halt immer auch diese Beratung durch Instagram und dann sind es ja keine richtigen Beratungen, sondern es sind halt Videos von einer halben Minute oder so und dann denkst du, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, aber es ist halt noch lange kein tiefes Verständnis für zum Beispiel bedürfnisorientiertes Erziehen, weil ich glaube, vom Ding her, der Ansatz ist bestimmt cool, aber es wird halt in den meisten Fällen nicht richtig verstanden. Und ich glaube, das ist so die Überforderung, ist meine Wahrnehmung, aber sag du mal, wie du das siehst, der Mütterschaft heutzutage, weißt du?
Also ich glaube, die Mama ist heute wie in jeder Generation, jede Zeit ganz toll sind.
Ja, sowieso.
Was vielleicht ein bisschen wichtig wäre, und das mache ich bei den Vorsorgeuntersuchungen, ist einfach zu verstehen, dass du, Nora, und ich, Karella, wir sind 2 ganz unterschiedliche Menschen. Mhm. Und du kannst auch noch 5 andere Frauen neben uns stellen. Ja. Jede ist anders. Und das, was die für einen Bedarf hat, ein Bedürfnis oder ihr Kind und mein Kind, ist ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Deshalb, das Allerwichtigste ist, gar nicht zu gucken, was kollektiv angesehen wird oder kollektiv gesagt wird. Dann habe ich eine Regel, was ich befolge, damit ich richtig mache. Befreie dich doch von dem Ganzen und lerne dein Kind kennen. Nimm Zeit für dein Kind und du und dein Kind zusammen, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, je nachdem, wie viele Kinder du hast. Du bist die Chefin, du lernst die Situation kennen, du entwickelst dich dabei und dadurch und du machst die Entscheidung, was dir, deinem Kind und deiner Familie passt. Mhm. So individuell, wie du aussiehst und wie ihr seid, weil es gibt diese Ratgeber, finde ich inzwischen schon fast gefährlich, weil wir sagen immer, mach das, wenn das Kind das macht, aber für dein Kind passt es vielleicht gerade nicht. Ist genau das mit dem Tagsschlafen. Ich sage immer, das Kind schläft nicht, dann schläft es eben nicht. Du musst nicht daneben sitzen, das ist zwanghaft zum Schlafen, wenn es nicht schlafen will. Du musst es anpassen, wie es in dein kleiner Kosmos passt. Für dich einen Weg finden, wie du klarkommst. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was ich den Eltern sage, weil es gibt zu viel Ablenkung und zu viele Gesetze, die gar nicht echte Gesetze sind. Die Naturgesetz ist, lern dein Kind und deine Familie kennen und mach das so, wie es bei dir gut passt.
Ich finde es super. Irgendwie entspannt mich das gerade total. Weil klar, man hat natürlich immer von außen, du hast so viele Stimmen im Kopf, die dir sagen wollen, wie es zu sein hat. So, ne? Wie du zu sein hast, wie deine Kinder zu sein haben, wie deine Ehe zu sein hat, wie dein Job zu sein hat, wie bla 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 bla. Man ist wirklich sehr, sehr viel im Außen. Es ist so wichtig zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich? Und genau wie du sagst, das Kind kennenlernen und darüber vielleicht auch sich nochmal neu kennenlernen.
Ist eine Entwicklung.
Ist doch auch das Geilste, du veränderst dich. Ich meine, es ist doch das.
Ja,
du bist das Leben. Du bist das einzige Leben, was du hast.
Ja, genau.
Ach, mega.
Du bist das Leben und du bist toll. Ja. Sag dir, rede dir ein. Du hast dieses Kind in die Welt gesetzt. Das heißt, es macht dich berechtigt dich und du bist genauso toll wie alle anderen. Die können nicht mehr. Du kannst es genauso gut. Das bist anders. Du bist ganz anders als die anderen, weil du bist. Ne? Und das ist wichtig, dieses Selbstwertgefühl zu entwickeln und dieses Vertrauen in sich selbst, in diesem Kind. Und dann findet ihr euren Weg. Aber lasst euch nicht von dem ganzen Krach und ganzen Stimmen und ganzen, wie es sein soll, ablenken. Du siehst denn das Kind nicht. Das Gleiche gilt übrigens für diese ganz bescheuerte Apps, Schlaf ab, Ernährungs ab, Windel ab. Ich finde, es alles zerstört nur dieses Arbeit, dieses Vertrauen, was du deinem Kind, dieses Wahnsinns Naturprozedur mit dem Gehirn deines Gehirns und des Kindes, die Verbindung wird dadurch komplett zerstört oder nicht optimal, weil jemand dir sagt, was du sollst es fühlen, spüren und machen, das macht Freude. Und du entwickelst dich als Mensch dadurch auch wahnsinnig. Und ich finde das wichtig.
Ich habe ja auch zwei Kinder und sind, also ich weiß nicht, sind deine Kinder auch so unterschiedlich? Ich habe ja gedacht, als mein zweites Kind kam.
Ja, die sind Kinder sind immer
so. Ich habe gedacht, ja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja. Na, und eigentlich habe ich beim ersten zwar auch so ein bisschen go with the flow, aber gerade beim ersten Kind ist man ja einfach wirklich noch so, boah, du weißt ja einfach gar nicht, was da passiert. Man ist ja komplett, also lost, würde ich mal behaupten. Die meisten Mamas, die ich kenne zumindest. Und dann denkst du beim zweiten vielleicht schon, ach ja, ich weiß ja ungefähr. Ich habe es ja jetzt irgendwie vielleicht schon 2, 3, 4 Jahre gemacht. Ich weiß ja ungefähr, wie es läuft. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und du denkst nur so, was ist das denn? Die funktioniert ja ganz anders. Ah, was ist das?
Genau. Und genau ja, so, genau so sind alle Menschen unterschiedlich. Ja. Selbst in der Familie siehst du bei den 2, 3, 4 Kindern, die du hast, wie unterschiedlich individuell die sind. Und das, was dem einen gut passt, passt dem anderen gar nicht. Muss ich bei allem jonglieren, weil es gibt nichts, was allen gut passt, ja. Und so sind wir. Und das müssen wir wahrnehmen. Diese individuellen Bedürfnisse müssen wahrgenommen werden.
Ach, schön. Mega, Carella, vielen, vielen Dank. Ich wollte dich eigentlich noch eine fragen am Ende, ob es ein Ritual gibt oder eine Gewohnheit, die dein Leben so weit verändert hast, dass du die anderen Mamas als Tipp geben möchtest. Möchtest du da noch was drauf antworten? Weil eigentlich hast du jetzt schon so viele schöne Sachen gesagt.
Rituale habe ich nicht, aber ich sage mir immer, doch, wenn ich anfange, über irgendwas zu unglücklich zu werden, sage ich mir, Glück ist meine Verantwortung. So hast du einen Partner zum Beispiel, der das anders macht, als du sagst, heute gehen wir dahin, sagt das anders. Also du musst davon dich ablenken und sagen, ich bin für mein Glück zuständig und ich bin verantwortlich und ich kann das machen. Und das Leben ist voller Schicksalsschläge, voller Schwierigkeiten, voller, ich habe vorhin gesagt, ist einfach schwer. Und es ist aber nur so lange schwer, bis du weißt, wie es geht. Und das wirst du wissen. Und zweifle einfach nicht an dir selbst, sondern denk dran, das ist alles in deinem Kopf drin, was du brauchst. Und dieses Selbstvertrauen kann ich nur empfehlen, das ist eine gute Begleitung. Und gib deinem Kind nicht alles, weil der nimmt es mit, wenn er 18 ist, dann hast du nichts mehr für dich. Also behalte vieles auch für dich.
Okay, verstehe. Dann habe ich nur noch einen Wunsch an dich, und zwar, dass du das nochmal aufnimmst, sodass man das als Warm-up-Wecker morgens hören kann. Einfach nur so ein paar Sätze von dir. Ich glaube, da wären wir alle happier morgens. Ja. Ehrlich. Carella, vielen, 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 vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe und ich lese gleich mal weiter in deinem schönen Buch. Vielen Dank. Ich glaube, es hat all.
Danke für die Einladung, lieber Nora, für die Zeit. Und es war wirklich schön mit dir gerade.
Dankeschön.
Ja, dann.
Mach's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Hört nächste Woche wieder rein und seid genauso voller Selbstvertrauen wie ich gerade. Abonniert gerne den Podcast hier auf Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert fleißig und folgt uns bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.